Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Die Sportshow mit Malte Asmus. Alles rund um den Sporttag. Von Montag bis Freitag ab 9 und 14 Uhr auf meinsportradio.de.
Wir kommen zum Golf hier in der Sportshow auf meinsportradio.de. Die PGA Tour ist im Moment in dieser Woche in der Pause, aber wir haben die European Tour und wir haben die Ladies PGA Tour und darüber müssen wir sprechen. Das tue ich jetzt mit unserer Golfexpertin aus der Sendung Nur Golf, mit Desiree Wolf. Hallo Desiree.
Hallo Andreas.
Desiree, wir fangen an mit dem Omega European Masters in Crans-Montana in der Schweiz. Da gucke ich auf das Standing heute Morgen und dann sehe in meine trüben Augen Miguel Angel Jimenez auf dem geteilten ersten Platz. Was ist da passiert? Man sieht ihn nicht mehr häufig auf der European Tour.
Das freut nicht nur dich, das freut, glaube ich, alle. Miguel Angel Jimenez spielt ja hauptsächlich jetzt die Champions Tour, also die Seniorentour, muss man sagen, weil er inzwischen 53 Jahre alt ist und ist immer wieder schön, wenn er dann noch auf der regulären Tour mitmischt. Und dann auch noch gute Ergebnisse bringt, in diesem Fall jetzt die geteilte Führung nach der ersten Runde, ist der erste Tag, aber immerhin. Und bei Jimenez ist da schon Vorsicht geboten, weil er auch dieses Turnier in Crans-Montana schon gewonnen hat. Also insofern weiß der schon, was er tut auf dem Platz, hat wirklich ganz, ganz tolles Golf abgeliefert und ist ja so ein bisschen auch auf der Jagd, nicht auf der Jagd, weil den Rekord hat er schon als ältester European Tour Gewinner, aber er möchte ihn quasi noch so ein bisschen ausbauen, dass es nicht so schnell wieder geknackt wird und da ist er auf einem guten Weg.
Ja, also er hat 6 unter gespielt auf dieser ersten Runde, Miguel Angel Jimenez, hat 7 Birdies insgesamt gespielt, nur ein Bogey auf der 11, also insgesamt eine ziemlich saubere Runde für ihn. Er teilt sich die Führung mit Tyrell Hatton und Scott Hand, ist heute Nachmittag dann in seinem Flight unterwegs. Auf dem geteilten 4. Platz dahinter Duncan Stewart, David Drysdale, Todd Sinnott und Darren Fitchard. Wenn man ein bisschen weiter runter scrollt im Standing, sieht man jemanden, der in diesem Jahr mal wieder eine schwierige Saison hat. Florian Fritsch ist das nämlich. Der hat eine gute erste Runde gespielt mit 3 unter.
Ja, Florian Fritsch muss auch wie eigentlich jedes Jahr immer wieder gucken, sich die Karte zu erhalten. Und da er ja aufgrund seiner Flugantipathie, sage ich jetzt mal, natürlich einen ganz großen Teil der Turniere gar nicht spielen kann, ist er dann darauf angewiesen, die Turniere, die mit dem Auto zu erreichen sind, dann gut zu spielen. Und das ist halt, klappt nicht immer so auf Bestellung. In diesem Jahr, wie gesagt, nicht ganz so hervorragend. Aber der hat eine ganz, ganz gute Runde abgeliefert mit insgesamt 5 Birdies und 2 Bogies, aber insgesamt eine -3 auf einem geteilten 14. Platz. Da lässt sich auf jeden Fall aufbauen. Und da würde ich mir wünschen, und du dir sicher auch, dass er jetzt die kommenden 3 Tage ähnlich gut spielt und sich da vorne irgendwo festbeißen kann, um ein sehr, sehr gutes, zählbares Resultat mal wieder auf dem Konto zu haben.
Wie viele Turniere hat er denn noch, bis die Tourkarte dann entschieden wird für ihn?
Das ist eine gute Frage. Da erwischst du mich auf dem falschen Fuß. Das weiß ich jetzt
aber
nicht.
Aber es werden noch 3 oder 4 Turniere folgen, oder? Wie lange dauert die Saison noch?
Ja, es müssten noch 3 sein, glaube ich, insgesamt. Und dann ist es halt ja, also er kann das schaffen, aber er hat jetzt einfach auch nicht so ein riesen Spitzenjahr hinter sich, zeigt immer wieder gute Form. Ich persönlich denke, dass es halt daran liegt, dass er halt auch große Turnierpausen immer hat und es ist halt schwierig, im Wettkampfmodus zu bleiben, wenn die anderen gerade irgendwo, was weiß ich, in Asien unterwegs sind oder in Dubai spielen. Und du selbst trainierst zu Hause und versuchst die Form zu konservieren. Also das ist meiner Ansicht nach wirklich ein großes Problem. Das macht er eh schon toll. Es ist ja auch von internationaler Seite aus her durch die Presse anerkannt, dass er da einen richtig guten Job macht mit dieser Beeinträchtigung. Aber in diesem Jahr braucht er noch ein paar Punkte und da muss er jetzt mal schauen. Er ist im Moment auf Platz 158 im Race to Dubai. Da muss er noch einige Plätze nach oben klettern, um sich wirklich zu qualifizieren.
Maximilian Kiefer hat auf dem Par 70 Kurs eine 2 untergespielt und auch Marcel Siem ist noch in Cut-Nähe. Der ist mit einer +1 mit einer 71 gestartet. Wie würdest du die Runden der beiden bewerten?
Maximilian Kiefers Runde ist soweit okay, sehr beständig. Er hat insgesamt 3 Birdies gespielt und ein Bogey dazwischen. Keine größeren Aussätze. Also das ist, da kann er drauf aufbauen. Also da wäre ich jetzt erstmal zufrieden, weil Maximilian Kiefer jetzt auch aus so einem kleinen Formtief kommt und jetzt in letzter Zeit auch nicht so viele sehr gute Ergebnisse gezeigt hat. Bei Marcel Sieben, die plus 1, ja, es ist so ein bisschen Licht und Schatten. Er ist auf der 10 gestartet und hat dann beschlossen, von der 13 bis zur 16 mal eine Birdie-Serie zu spielen und wirklich, also unglaublich toll, 4 Birdies hintereinander rauszufeuern, war dann auf 4 unter. Und dann kamen die Frontline und da hat er leider mit einem Double Bogey begonnen und dann nochmal 3 Bogies hinterher gespielt und so setzt sich die Plus 1 zusammen. Nehmen wir nur die Back 9, die er ja zuerst gespielt hat, war es natürlich fantastisch. Das heißt, er kann das durchaus spielen. Er muss halt die Frontline jetzt in den Griff kriegen heute, dass da sowas nicht wieder passiert, weil also 5 Schlagverluste auf der Frontline ist halt bitter und das hat ihn dann wirklich, hat ihm komplett den Score verhagelt. Er kann also den Platz gut spielen, aber er muss diesen Totalausfall sozusagen weglassen auf den Frontline.
Ja, wir müssen allerdings auch über 2 schlechte Ergebnisse aus deutscher Sicht dann sprechen. Bernd Ritthammer mit einer 77, also 7 über und Alexander Knappe sogar mit einer 81, 11 über. Was war da denn los?
Das wüsste ich auch gern, das konnte ich leider nicht sehen. Alexander Knappe hat eine wirklich extrem finstere Runde, die sich schon darin zeigt, dass die Scorekarten auf der European Tour Seite ja in Anthrazitfarben sind und alles, was Double Bogey und schlechter ist, ist dann schwarz und da ist relativ viel ziemlich schwarz. Also es ist, ich weiß nicht, wie er das fertiggebracht hat. Er hat auf 2 Par 3 Löchern einen Triple Bogey gespielt, 2 Double Bogeys noch dazu, dann nochmal 2 einfache Bogeys und ein einziges Birdie am Anloch 7. Und das ist halt, wow, also das, keine Ahnung, was da über ihn gekommen ist, aber das ist natürlich eine Katastrophenrunde. Und da wird es jetzt ganz schwierig für ihn heute früh, er startet jetzt um 9:30, dann heute früh wirklich da, ja, überhaupt noch die Motivation rauszupacken, jetzt eine gute zweite Runde zu spielen, weil der Cut ist natürlich jetzt 10 Schläge weit weg, mindestens.
Ja, wie geht man diese Runde an? Einfach sagen, gut, ich habe jetzt ein bisschen Spaß auf der Runde und dann gucke ich mal, wie weit es mich bringt oder sagt man, bloß weg hier?
Also ehrlich gesagt, bei Bernd Ritthammer mit der Plus 7, denke ich, der hat übrigens, um das noch kurz zu erwähnen, der hat halt auch wirklich viele Bogies gespielt und ein Double Bogey auch an Loch 3, an dem Par 3, wo Knappe das Triple Bogey hatte. Der hatte aber noch 2 Birdies wenigstens dazwischen säen können. Ich denke, Bernd Ritthammer geht jetzt raus und ja, da bist du schon so ein bisschen, ich würde sagen, desillusioniert wegen des Cuts und kannst dann relativ befreit aufspielen und oft geht's dann gerade deswegen locker von der Hand und es wird eine gute zweite Runde. Ich würde bei beiden vermuten, die hören mich jetzt ja nicht und sollen mich jetzt auch nicht hören, dass sie das trotzdem nicht mehr schaffen. Aber du gehst halt raus und nimmst es im Prinzip, also Alexander Knappe wird es als Trainingsrunde nehmen. Und das ist natürlich ein junger, wilder Spieler. Der wird sich sagen, Mai, ich spiele jetzt total, worauf ich Bock habe, weil jetzt ist ja eh schon alles egal. Also anders kann ich mir das nicht vorstellen.
Ja. Wer auch im Moment überhaupt nicht auf die Füße kommt, ist Danny Willett. 2016 das Masters gewonnen und seitdem will es nicht so richtig funktionieren bei ihm. Er ist mit 6 über dann auch relativ weit abgeschlagen im Moment.
Ja, das ist ein geteilter 139. Platz. Das kann also überhaupt nicht sein Anspruch sein. Auch er hat wirklich das Turnier, ich meine sogar schon gewonnen und hat auch 2 Double Bogies, 4 Bogies, gerade mal 2 Birdies spielen können. Das ist überhaupt nicht der Anspruch, den er hat und das Schlimme ist halt diese Konstanz, die er da im negativen Bereich im Moment zeigt. Also er kommt überhaupt nicht auf die Beine. Es ist wirklich, als ob dieser Masters-Sieg letztes Jahr so ein Peak gewesen wäre und seither ist er wirklich in so einer Art Abwärtsspirale und kann überhaupt nicht dran anknüpfen. Das hat zu Teilen zu Beginn sicher damit zu tun gehabt, dass er mit dem Druck offensichtlich nicht zurechtgekommen ist, der als an ihn herangetragen wird, weil er nun mal jetzt amtierender Masters-Sieger war lange Zeit. Aber also dieser Totalabsturz ist kaum zu erklären. Er hat natürlich auch ein bisschen mit Verletzungen gekämpft, mit Rücken, aber also das ist jetzt das x-te Turnier, wo wir ihn deutlich unterhalb der Cutline finden und langsam beschleicht mich das Gefühl, dass sich das möglicherweise auch nicht mehr so schnell ändert. Also es ist, Golf kann sehr schnell nach oben und auch nach unten gehen, aber er hat sich da unten leider jetzt schon richtig häuslich eingerichtet in der Ergebnisliste. Also das wäre schon schön, wenn da mal wieder was käme für ihn.
Ja, also wir werden das sehen, was dann auch für Danny Willett kommt. Wir müssen noch auf einen Namen drauf zu sprechen kommen, weil er gestern ja auch angesprochen worden ist in der Vorschau auf Lee Westwood. Der ist mit 1 über von der Runde gegangen. Eher dann auch eine Durchschnittsrunde für ihn.
Ja, kann er natürlich mit dem Ergebnis eigentlich nicht zufrieden sein. Er ist auf dem geteilten 81. Platz damit mit Master 7. Das wäre jetzt ein Schlag unter der Cutline im Moment. Also da ist noch gar nichts kaputt. Er hat durchaus 5 Birdies spielen können auf dem Course, hat aber halt leider auch 4 Bogies gespielt und vor allen Dingen auf der 1 gleich mal mit einem Double Bogey angefangen. Das ist natürlich dann auch kein guter Start. Hat es aber dann immer wieder kompensieren können. Also wenn du dann nach 2 Bogies auch wieder 2 Birdies spielen kannst und praktisch alles Back-to-Back zumindest wieder neutralisieren kannst, ist es schon mal ein gutes Zeichen, dass das Ganze nicht komplett aus dem Ruder läuft. Aber er braucht jetzt auch einen guten zweiten Tag, um im Cut zu bleiben. Und es wäre natürlich schon schön, wenn er dann nach seinem 500. Auftritt auf der European Tour dann auch wirklich das Turnier zu Ende spielen könnte.
Also das ist die European Tour in Crans-Montana, das Omega European Masters. Aber wir haben auch noch Nachrichten von der Ladies PGA Tour. Die spielen nämlich in Indianapolis mit einem, ja, mit einer Schlussrunde beziehungsweise mit einem Schluss, mit Schlusslöchern, die es in sich haben. Und dort ist Sandra Gahl auch mit dabei. Und die liegt nach der ersten Runde auf dem geteilten zweiten Platz. Fantastische Runde für Sandra Gahl mit 8 unter.
Ja, das ist auf jeden Fall ganz toll. Sandra Gahl hat auch das Problem, dass sie in dieser Saison einige Verletzungspausen hatte und gehandicapt war, was ja dann unterm Strich auch dazu geführt hatte, dass sie nicht in der Diskussion war für Solheim Cup Team Europe, wo ja Caroline Masson dann gespielt hat, aber eben Sandra Gahl sicher sonst auch im Gespräch gewesen wäre. Sie hat sich in der Zeit ein bisschen erholt und entspannt und das hat ihr offensichtlich auch gut getan. Und sie hat sich jetzt eindrucksvoll da zurückgemeldet mit dieser minus 8. Nur ein Schlag hinter Lexi Thompson, die Pole Position hat mit einer minus 9. Und Pole Position passt schon ganz gut, weil dieser Course ein sehr besonderes Ende hat, dieser Golfkurs. Der findet nämlich auf dem Indianapolis 500 statt, also auf diesem Indy 500 Racing Course. Nicht auf, sondern inmitten des Ovals und da haben die 4 Schlusslöcher reingebaut und die Mädels hatten halt auch schon in den vorangegangenen Tagen schon so ein bisschen Kontakt mit der Rennstrecke aufgenommen und ja, da sollte also ordentlich Speed drin sein dann in der Golfwertung, auch wenn die sich anstecken lassen von dieser Autorennenatmosphäre.
Ja, aber das ist ja spektakulär, oder? Dass es sowas für die Männer noch nicht gegeben hat, sondern dass es dann auf der Ladies PGA Tour dann stattfindet, ist auf der einen Seite total schön, auf der anderen Seite denke ich mir, ja, warum haben die Männer das noch nicht ausprobiert?
Das ist eine gute Frage, das kann ich dir tatsächlich nicht beantworten. Ist halt auch immer so ein bisschen davon abhängig, was die Tourführung, also der PGA-Präsident oder eben auch hier der LPGA-Präsident dann so an Land zieht. Ich finde es gerade witzig, dass in so einem wirklich doch sehr männlich dominierten Motorsport-Thema die Damen da eben ihr Golfturnier zu Ende spielen. Hat natürlich damit zu tun, dass das Golfturnier eben da in Indianapolis stattfindet und das eigentlich jetzt normalerweise kein Golfkurs ist, der auf der PGA-Tour eben eine Rolle spielt. Und ich finde es aber ein nettes Detail. Das ist so ein bisschen, die Münchner Golffreunde können sich vielleicht erinnern oder haben das vielleicht schon gesehen, dass ja in der Galopprennbahn in Riem auch ein Golfplatz reingebaut ist. Also dieses Oval von Rennbahnen, sei es jetzt Pferd oder Auto, wird öfter mal für Golfplätze tatsächlich genutzt. Und insofern, also in dem Fall ist es wirklich krass. Aber die Ladies waren alle ganz begeistert bei den ganzen, also die vorangegangenen Einführungsveranstaltungen, die es da immer so gibt und Pro-Am und so weiter. Und gab natürlich dann auch Besichtigungen der Rennstrecke. Und das haben die alle ganz, ganz toll gefunden. Und ich finde es ganz charmant, dass es eben nicht auf der Herren-, sondern auf der Damentour dann passiert.
Gibt auf jeden Fall super Bilder. Über einen Namen müssen wir noch sprechen, über Lydia Ko. Die hat auch in den letzten Wochen und Monaten ein bisschen Probleme gehabt, aber geteilter 4. Platz hier auf der Runde. Durchaus eine sehr gute Runde auch für Lydia Ko.
Ja, die hat seit wirklich über einem Jahr nicht mehr gewonnen und da musste was passieren. Ich persönlich vermute, dass sie die Golf Channel Website gelesen hat, weil die erst gestern oder vorgestern, wenn ich mich recht entsinne, einen Bericht gebracht haben von wegen, was ist los mit Lydia Ko und am Boden und passiert gar nichts, und hat sie wahrscheinlich gedacht, na warte, bei euch zeige ich's. Ist tatsächlich inzwischen fast schon überraschend, sie da vorne zu finden, und wäre ja schön, wenn sie nach all den Irrungen und Wirrungen, die sie, Wirrungen auf jeden Fall, die sie da durchlitten hat oder auch angestoßen hat, selbst mit Caddy-Wechsel, Schwungtrainerwechsel, Schwungwechsel, Equipmentwechsel, da war ja alles im Prinzip auf neu gedreht, was ging, wenn sie da jetzt Fuß fassen könnte. Aber auch hier natürlich wieder mein Phrasenschwein-Satz, es ist jetzt der erste Tag. Es ist alles davon abhängig, ob sie diese Form jetzt über die nächsten 3 Tage noch zeigen kann. Aber sie ist zumindest mal wieder 2 Schläge von der Führung weg und ist ja mal irgendwie auch selbst froh, dass sie eben einen guten Start bekommen hat und ist sich durchaus bewusst, dass die letzten Monate einfach ein reiner Kampf für sie waren. Und wenn du dann schon nach dem ersten Tag weit hinten bist, wir hatten es ja vorhin bei der European Tour schon angesprochen, ist halt wahnsinnig schwer, dann das noch irgendwie zu kompensieren. Deswegen ist so ein guter Start schon mal zumindest eine gute Ausgangsposition, um darauf aufzubauen und dich nicht immer schon von hinten dann ranzukämpfen und schon fast aussichtslos positioniert zu sein, was hier in letzter Zeit öfter passiert ist, dass der erste Tag einfach schon so durchwachsen war, dass du sagst, naja gut, okay, das ist jetzt fast nicht mehr zu machen, dass ich da überhaupt noch nach oben komme.
Die Ladies im Oval von Indianapolis, die Herren in der Schweizer Bergwelt, das war diese Serie Wolf mit ihrer Zusammenfassung von Tag 1 der verschiedenen Turniere, die es gestern auf European Tour und Ladies PGA Tour gab. Danke, die Serie.
Gerne.
Breakfast at Flushing, die US Open mit Chip and Charge. Vom 29. August bis 11. September berichten Andreas Thies und Philipp Joubert täglich über die Ereignisse in Flushing Meadows. Breakfast at Flushing auf meinsportradio.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Ich habe mich natürlich schockverliebt, weil die war wirklich ganz, ganz klein.
So begann die Mensch-Hund-Beziehung zwischen Christina und Tierschutzhund Frieda. Und wie es danach, nach dem ersten Moment der Verliebtheit, so weiterging und welche Klippen es danach zu umschiffen galt, das hört ihr in der neuen Ausgabe von Iswas Dog, dem Podcast für harmonische Mensch-Hund-Beziehungen.
Iswas Dog mit Malte Asmus.
Überall, wo es Podcasts gibt.